Ja, beim Erntedankgottesdienst verbinden wir den Dank für Gottes leiblichen Versorgen mit dem Dank für sein geistliches Versorgen. Das haben wir jetzt auch gesehen. Einerseits diese wunderbaren Gaben, auch jetzt diese Mitarbeiter, die ein geistliches Geschenk sind für unsere Gemeinde. Und darum haben wir auch viel Grund zum Danken. Heute fragen wir uns, was ist eigentlich eine gesunde Leiterschaft in der Gemeinde? Das ist vielleicht nicht für jeden gerade so die erste Frage, die er sich stellt. Und doch, wir wollen dem jetzt mal so ein bisschen auf die Spur gehen. Grundsätzlich ist die Bibel, das ist die Betriebsanleitung für die Gemeinde, auch für unsere Gemeinde. Und die Bibel zeigt nicht nur, wo die Gemeinde herkommt, sondern auch, wozu sie da ist. Wozu ist die Gemeinde da? Und die Bibel zeigt auch, wie sich Gott die Leitung in der Gemeinde vorgestellt hat und warum auch. Allgemein können wir sagen, Gott gehört die Gemeinde, Gott Vater gehört die Gemeinde, Jesus Christus ist der Herr und das Haupt der Gemeinde und der Heilige Geist gibt der Gemeinde die Gaben, die sie braucht. Das sind auch diese Dreieinigkeit, die hier vorkommt und die Gaben sind zum Nutzer aller. Und nun ist auch die Frage, aber heutzutage, ja, gibt eigentlich den Gott in der Bibel konkrete Anweisungen über die Leiterschaft? Und ja, es ist so. Gott gibt konkrete Anweisungen in der Bibel. Und was auch spannend ist, dass Gott in der Gemeinde keine Demokratie eingesetzt hat, dass die Mehrheit bestimmt. Gott leitet, man kann sagen, Gott leitet vom Himmel her die Gemeinde sogar selber durch den Heiligen Geist. Und dazu setzt er bestimmte Personen in die Leitung ein, die ihm dann wiederum Rechenschaft ablegen sollen zur bestimmten Zeit. In einer Demokratie kann man sich ja auch ein bisschen verstecken oder hinter den anderen, aber in einer Gemeindeleitung ist das nicht so. Die müssen dann den Kopf hinhalten irgendwann. Und wir verstehen jetzt ja meistens in unserer Kultur unter Leitung, verstehen wir eigentlich so der Chef sein oder auch der regiert. Aber Gott sieht das anders. Für Gott ist Leitung in erster Linie auch Verantwortung wahrnehmen, den Kopf hinhalten. Nun, welche Leitungsfunktionen zeigt uns denn die Gemeinde, für die Gemeinde zeigt uns das Neue Testament? Es sind eigentlich vor allem zwei Begrifflichkeiten, die wichtig sind, die ich auch heute Morgen besonders mal anschauen will. Und zwar geht es hier um die Älteste und Diakone. Die Ältesten, die bezeichnet die Bibel so, ist nicht unbedingt jetzt das Alter gemeint, sondern einfach einen Dienst. Die Ältesten haben die Hauptverantwortung dafür, wie die Gemeinde sich entwickelt. Also das ist eigentlich das, was man vielleicht manchmal gar nicht so sehr auf dem Radar hat, aber das ist tatsächlich so. Und darum schauen wir mal zuerst an, was sagt die Bibel über die Ältesten. Die erste Gemeinde in Jerusalem, die wurde von den Aposteln geführt. Und nachher hatten aber Paulus und die anderen Gemeindegründer haben in den neu gegründeten Gemeinden immer Älteste eingesetzt. Und wir schauen mal zwei Bibelstellen an, die das zeigen. Zuerst mal Apostelgeschichte 14, 23. Hier heißt es, in jeder Gemeinde wählten sie Älteste aus. Oder Titus 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich, also das sagt Paulus zu Titus, ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt, was tun solltest, was mangelte, er sollte Älteste einsetzen, wie ich es dir geboten hatte. Interessant finde ich jetzt auch noch, dass das Neue Testament verschiedene Begriffe verwendet. Nicht nur Älteste, es kommt auch Aufseher kommt vor, oder Vorsteher oder Leiter, aber meint letztlich eigentlich das Gleiche. Und die Begriffe stehen immer in Mehrzahl. Das heißt, es ist nicht vorgesehen, dass es nur einen Ältesten in einer Gemeinde gibt, sondern es sollten immer mehrere sein. Wie viele stehen nicht? Einfach mindestens zwei, sicherweise, wenn es noch mehr sind. Und das Neue Testament weist nun auch die Verantwortung des Ältestendienstes Männern zu. Und das ist das, was heutzutage auch ein bisschen nicht immer so leicht zu verstehen ist, aber es ist so. Und das hat aber ganz sicher nichts damit zu tun, dass Männer einen anderen Wert hätten oder dass sie irgendwie fähiger wären. Absolut nicht. Ich habe zum Beispiel gerade kürzlich ein ausführliches Interview gehört von einem sehr bekannten Gemeindegründer. Und ich behaupte mal, dass wahrscheinlich fast alle diesen Gemeindegründer kennen, aber ich nenne ihn jetzt nicht. Und mit seiner Frau zusammen. Und das ging etwa eine Stunde. Und die Frau hat viel bessere Dinge gesagt als er, finde ich jetzt. Also ich konnte viel mehr von ihr mitnehmen als von ihm. Also nur zum Sagen, also das hat effektiv nichts damit zu tun, dass irgendwie Männer mehr Fähigkeiten hätten. Männer und Frauen sind auf der genau gleichen Ebene. Und es ist eine freie Zuweisung der Verantwortlichkeiten von Gott. Und warum er sich so entschieden hat, also da müssen wir Gott mal fragen, das weiß ich nicht. Aber es ist so. Und da können wir den fragen mal im Himmel. In der Gemeinde sehen wir jetzt die Ältesten, vor allem auch als hoffentlich als Mitmenschen, gell? Also auf der menschlichen Ebene ist es irgendwie auch logisch, wir sind ja auch Menschen. Ja. Aber es gibt tatsächlich auch noch eine andere Ebene, und zwar sagt Apostelgeschichte 20, Vers 28 über die Ältesten, er sagt, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist als Leiter eingesetzt hat. Und da ist die Frage, wer setzt die Ältesten in der Gemeinde letztlich ein? Letztlich ist der Heilige Geist. Und das darf man sich zwischendurch auch in Erinnerung rufen. Nicht im Sinne von, oh ja, da muss man alles mit Ja und Amen durchwinken, gar nicht, aber einfach doch dieser Aspekt auch. Dann die Leitung der Ältesten ist also ein Geschenk Gottes für die Gemeinde. Also das, ja, das ist auch mal schön, so dieser Gedanke. Genau gleich wie die anderen Leiter, die auch ein Geschenk sind, ganz besonders von Gott für die Gemeinde, gilt es auch für die Ältesten. Und nun kann es manchmal auch herausfordernd sein, wenn die Ältesten wirklich leiten. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gemerkt. Weil wenn man wirklich leitet als Ältester, dann muss man auch mal Nein sagen zu bestimmten Bereichen. Und das ist nicht immer lustig, vor allem wenn es einem selber betrifft. Und doch gehört es zum Leiten. Älteste können es nicht allen recht machen. Und wisst ihr was, das sollen wir auch gar nicht versuchen. Vielleicht kennt ihr Steve Jobs, er war ja Mitbegründer von Apple. Ein sehr begabter Leiter. Und er hat gesagt, if you want to make everyone happy, don't be a leader, sell ice cream. Also wenn du jeden glücklich machen willst, sei kein Leiter, verkaufe ice cream. Und darum, das hat was, oder? Darum war es erfolgreich. Gut, wir sind jetzt nicht ein weltliches Business, ganz klar, aber es hat schon was auch dabei, oder? Wenn wir versuchen, es allen recht zu machen, dann machen wir es letztlich niemandem mehr recht und dann ist es auch nicht gut. Der Bibeltext von vorher sagt auch, die Ältesten müssen auf die ganze Herde Acht haben und darum denken und leiten sie vom Ganzen her. Sie leiten so, dass sich die Gemeinde als Ganzes gut entwickelt und es darf nicht sein, dass Älteste irgendwie besonders auf Einzelbedürfnisse eingehen und sie über anderes stellen oder sogar die eigenen Bedürfnisse voranstellen, sondern sie müssen wirklich sagen, was braucht die Gemeinde als Ganzes, was ist für die Entwicklung grundsätzlich wichtig. Und so bringen sie auch letztlich die Gemeinde ein Stück weit auch vorwärts, aber das ist gar nicht so leicht. Denn wir leben in einer Zeit, wo die eigenen Bedürfnisse wahrscheinlich waren, die noch nie so wichtig wie heute, behaupte ich jetzt einfach mal. Und wie schnell denken wir bedürfnisorientiert? Oh, das wäre doch jetzt noch gut für mich oder für unsere Gruppe, das müsste man doch jetzt, das wäre doch schön oder was auch immer. Und wir müssen lernen zu denken, was ist gut für die Gemeinde als Ganzes. Wenn die Gemeinde nämlich bereit ist, sich leiten zu lassen, dann kann sie wachsen. Ich habe vor einiger Zeit eine Umfrage gehört, die hat man unter ganzer Reihe von unterschiedlichen Kirchen, Freikirchen vor allem, gemacht. Und die Frage lautete, wozu existiert diese Gemeinde? Wozu existiert diese Gemeinde? Was ist deine Meinung? Und 90% der Befragten haben gesagt, diese Gemeinde existiert in erster Linie, um meine geistlichen Bedürfnisse zu stillen. Und wenn wir jetzt das Neue Testament anschauen, stimmt dann diese Aussage? Ich sage, nein, die stimmt gar nicht. Also das kommt sicher vor, aber wir werden es noch sehen. Das ist eine Folge davon, das kommt noch. Aber die Gemeinde existiert nicht, wir sind nicht bedürfnisorientiert in der Gemeinde, wir sind auftragsorientiert. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Auftragsorientiert sein. Und dieser Auftrag heißt, dass wir für andere da sind als Gemeinde in erster Linie. Dass wir auch ja, die Mission von Jesus weiterführen, dass wir versuchen, Menschen zu gewinnen für Jesus. Die Gemeinde hat keinen Selbstzweck. Carrie Newhoff ist Pastor in Toronto und er hat sich mit den Haltungsunterschieden von wachsenden und schrumpfenden Gemeinden intensiv befasst. Wachsende und schrumpfende, die Haltungen. Und er hat herausgefunden, schrumpfende Gemeinden, die fokussieren sich auf sich selber und auf ihre eigenen Bedürfnisse. Ich finde, wir müssten den Lobpreis anders machen. Ich finde, es müsste irgendwie mehr so sein oder die Predigt müsste mehr Tiefgang haben. Wir müssten jetzt eine Männergruppe haben, ich finde, oder eine Frauengruppe, einen Lies-mich-Kreis oder was auch immer. Ich finde, oder es ist mein Bedürfnis. Leute fordern ihre Bedürfnisse ein. Und er sagt, schrumpfende Gemeinden fokussieren sich auf die Befindlichkeiten ihrer Mitglieder. Das ist nicht, dass das schlecht wäre, wenn man es grundsätzlich auch wenn das vorkommt, aber hier geht es darum, das ist wie das Oberste. Und auch eine schlechte Leasing-Gruppe kann durchaus eine super Sache sein übrigens, wenn sie nach außen orientiert ist. Aber in diesem Beispiel geht es darum, jetzt das nach innen Orientierte. Und dann sagt er weiter, aber wachsende Gemeinden fokussieren sich auf die Menschen, die sie erreichen wollen. Ihnen geht es um die Menschen, die jetzt noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Wenn sich die Gespräche in der Gemeinde und in der Leiterschaft vor allem um die Bedürfnisse und die Mitglieder, die Wünsche der Mitglieder drehen, dann ist das ein sicheres Zeichen, dass man nach innen orientiert ist und nicht nach außen. Wachsende Gemeinden tun das nicht. Sie denken viel mehr darüber nach, wie sie Menschen mit der frohen Botschaft erreichen können. Und ihr Lieben, die frohe Botschaft, die ist so froh, die ist so frohmachend und die ist so schön, dass wir einen Gott haben, der dafür schaut, dass wir in den Himmel kommen. Trotzdem, dass er heilig ist und wir sind nicht heilig, dass wir gesündigt haben, jeder von uns, ich kenne ihn nicht so gut oder gar nicht zum Teil, und ich weiß, aber wir alle haben Dinge gemacht, die uns vor Gott disqualifizieren. Wir hätten kein Anrecht, nur in die Nähe von Gott zu kommen. Nee, kein Anrecht. Er wäre völlig gerecht, wenn er uns sagen würde, du musst fern von mir bleiben in alle Ewigkeit. Und er will das aber nicht und darum ist Jesus gekommen und ist für uns am Kreuz qualvoll gestorben und hat an dich gedacht, als er dort war und hat deine Unzulänglichkeiten, dein Versagen, mein Versagen hat er auf sich genommen und hat es mit sich in den Tod aus dieser Welt hinausgetragen. Und er ist da verstanden und er bietet uns jetzt ein neues Leben an, wo Gott uns die Gerechtigkeit seines Sohnes zuspricht. Das ist gewaltig. Ich finde das immer wieder bewegend. Das heißt, dass wenn ich das angenommen habe und Gott schaut mich an, dann sieht er Gerechtigkeit pur. Nicht in meinem Verhalten, ich hoffe, dass sich das auch schon auch verändert und entwickelt, aber vor allem, weil er es mir einfach schenkt. Ich bin gerecht in Christus und darum kann ich jetzt zu Gott in den Himmel kommen. Ich habe sogar jetzt ein Anrecht. Er hat mir das geschenkt. Das ist die frohe Botschaft. Und wisst ihr, die Ewigkeit, die ist mega lang. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Botschaft gehört, einen Taggottesdienst mit einem Mann. Das könntest du oder ich gewesen sein, so in einer Freikirche, war mit Jesus unterwegs. Und der hat einen Herzstillstand. Der ist eigentlich gestorben. Sie hatten ihn stundenlang reanimiert. Es ist eigentlich schon ein Wunder, dass sie ihn überhaupt so lange reanimiert haben. Sie haben nachher gesagt, sie wissen gar nicht, warum sie das so lange gemacht haben. Und der hat eine Nahtoderfahrung. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zurückhaltend mit solchen Erlebnissen zu berichten. Vor allem, wenn es dann darum geht, ja, so sieht der Himmel aus und dort habe ich den und die gesehen. Also ich sage nicht, dass das irgendwie falsch wäre, aber ich bin einfach zurückhaltend. Aber dieser Mann, der hat gar nicht so viel erzählt, was er gesehen hat, sondern Gott hat zu ihm gesprochen. Und er hat sich dort, es war einfach unfassbar schön. Und Gott hat ihm gesagt, geh, du musst nochmal gehen, erzähl es nochmals deinen Leuten, das Evangelium, die frohe Botschaft. Und er hat ist dann wieder aufgewacht und ist völlig wieder erwarten, völlig wieder Zweig. Also man sieht nichts mehr, dass er das hatte. Und er sagt, es war so schön, er kann es kaum erwarten, bis er wieder dort sein darf. Und er hat auch gesagt, wenn ich nochmal in so eine Situation komme, stellt ja keine Maschinen an, die mich am Leben halten. Es ist viel zu schön. Und also ihr Lieben, das ist die frohe Botschaft. In Christus erwartet uns das Schönste, was wir uns überhaupt vorstellen können. Und wenn ihr das wüssten, er hat auch gesagt, er hat schon manchmal auch Mühe zum Jetzt-Leben, weil es so schön ist. Ach, das ist unsere Zukunftshoffnung. Und nicht nur eine lose Hoffnung, sondern eine Überzeugung, das wartet auf uns. Und diese frohe Botschaft, diese sollen wir weitergeben. Und das soll das Erste sein. Das ist das Kennzeichen von wachsenden Gemeinden. Und wisst ihr, das ist jetzt ein Geheimnis. Wenn wir dann das tun und von unseren Bedürfnissen wegschauen und rauswirken, Menschen mit dieser Botschaft zusammenbringen können und sehen, wie die wow, mega begeistert sind und Jesus kennenlernen, was passiert dann mit unseren Bedürfnissen? Die sind mehr gedeckt, viel mehr gedeckt, als wenn wir uns um uns selber drehen und versuchen, die Bedürfnisse zu stillen. Und das ist das Geheimnis. Es ist viel schleuer. Man kommt besser zum Ziel, wenn man einfach auftragsorientiert nach außen geht. Und da glaube ich auch, dass wir zwischendurch ganz persönlich unsere Haltung hinterfragen sollen. Habe ich Mühe, dass die Gemeinde nicht alle meine Bedürfnisse abdeckt, oder fokussiere ich mich auf Menschen, die jetzt noch von Christus getrennt sind? Was ist eigentlich die Hauptaufgabe der Ältesten? Das finde ich auch noch eine zentrale Frage. Was denkt ihr eigentlich, was machen wir die ganze Zeit da, wenn wir uns treffen als Älteste? Es ist so 1. Petrus 5, 2 und 3 drückt das gut aus. Hier sagt Petrus zu den Ältesten, er sagt, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern wie? Indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Also Gott hat die Ältesten in die Gemeinde hineingestellt, dass sie die Herde hüten. Das ist das Bild einer Herde. Das klingt statisch, das ist wie auch ein bisschen besitzstandwahrend. Und natürlich hat es diesen Aspekt schon auch. Es geht auch darum, dass man auch schaut, was für Lehren lassen wir in die Gemeinde hinein, was für Menschen geben wir Verantwortung und so weiter. Aber die Herde soll ja auch erstarken, sie soll wachsen, soll zulegen. Und darum braucht es eine dynamische Leitung, nicht statisch, dynamisch auch, ein Vorwärtsgehen als ganze Gemeinde. Und das geht jetzt ja nur, wenn die Schafe dieser Herde sich ziehen lassen, sich führen lassen. Wenn die Schafe das Gefühl haben, ja, also ich will lieber da und der andere da und der dritte frisst da unter dem Haag durch, weil es dort ein bisschen grüner ist, dann wird es schwierig, vorwärts zu gehen gemeinsam. Und gerade wenn man sich der Leitung auch grundsätzlich entzieht. Und dabei ist jetzt nicht nur wichtig, dass man zusammen die gleiche Richtung einschlägt, sondern es kommt auch aufs Tempo drauf an. Man kann auch zu schnell vorwärts gehen, man kann zu langsam vorwärts gehen. Es ist gar nicht immer so leicht. Und darum brauchen die Ältesten die Leitung des Heiligen Geistes. Nun, in welche Richtung wir als Leitungsteam mit der EGA gehen wollen, das ist eigentlich etwas, das vom Leitbild her schon lange gleich ist. Wir sehen ja diese Vision, EGA, ermutigt im Glauben, getragen in der Gemeinschaft, ausgesandt in die Gesellschaft. Das sind so die drei Schlagworte. Da wollen wir hin, da wollen wir immer wieder hin. Und das ist übrigens ja auch jetzt das Thema der nächsten drei Sonntage. Und ich wäre so froh, wenn wir uns hier einklinken würden, dass wir auch hier gemeinsam sagen, wir justieren uns wieder neu aus und gehen vorwärts. Nun, wenn ich das Bild einer Herde aufgreife, Schafherde, also für mich ist das etwas Positives. Ich habe die Schöfli, ich habe die gern. Das liegt auch mit einer Familie zusammen, mein Großvater, mein Vater hat Schafe. Aber ich weiß, noch lange nicht jeder findet Schafe cool. Also andere hätten viel lieber so Löwen oder Drachen oder Dinosaurier oder weiß ich was. Aber Schafe, okay. Nicht jeder möchte sein brav behütetes Schäflein sein, das was zu allem Ja und Amen sagt. Und wisst ihr, das ist ja gar nicht gemeint. Also wirklich nicht. Es ist nicht so, also diese, wenn man in dem Begriff bleiben will, Schafe, die sollen unbedingt mitdenken. Hier funktioniert das Bild ja dann nicht mehr, weil die Schafe, die denken ja nicht unbedingt sehr mit beim Hirten. Verlassen wir das Bild. Wir sollen mitdenken und auch Ideen einwerfen und mal fragen, du, wieso habt ihr das jetzt so gemacht? Oder was ist das? Das ist immer gut, wenn man zuerst mal so richtig fragt und hinterfragt kann man auch und vielleicht Ideen einbringt, aber nachher, wenn das Leitungsteam dann aus irgendwelchen Gründen zum Schluss kommt, nein, wir möchten doch so und nicht so, dann ist es genial, wenn sich dann die Person trotzdem auch mitnehmen lässt. Vielleicht nicht gerade mit Freudensprüngen, aber trotzdem sagt, doch, ich komm mit, ich bleibe dabei. Und damit sich Gemeindeglieder mitnehmen lassen, dass auch ein Vertrauen entstehen kann, ist etwas unerlässlich. Nämlich der Text sagt auch das Vorbild der Leiter. Das Vorbild. Und ich glaube, das ist etwas, das wir schon auch merken, dass uns das wichtig ist in allen Bereichen, auch im Geschäft oder in der Schule. Das hört man sofort, auch bei den Kindern in der Schule zum Beispiel. Ja, die Lehrer verlangen von uns das, aber selber machen sie. Also das hört man dann ziemlich schnell. Und dieses Bild, das Vorbild der Leiter, das wird zuerst auf die Ältesten angewendet, vor allem diesen Vers. Aber es gilt natürlich das Prinzip, das gilt für alle Leiter in der Gemeinde auf allen Ebenen. Es ist überall, das ist einfach das A und O, das Vorbild. Wenn ein Leiter in der Gemeinde, wenn sie herrschen, also im Sinne von den Chef raushängen, dann wird es schwierig, dass Vertrauen überhaupt entstehen kann. Vertrauen entsteht, wenn Leiter dieser Herde mit gutem Beispiel vorangehen. Es ist irgendwo, finde ich, auch offensichtlich. Stell dir vor, ich predige über die Kraft des Heiligen Geistes oder über die Freiheit in Christus, die wir haben, und dann gehe ich raus und jeden Sonntag rauche ich dann eine Zigarette nachher, um mich zu beruhigen, oder was auch immer, oder weil ich süchtig, weil ich einfach nicht anders kann. Ja, das wäre doch schräg für euch, oder? Ihr würdet denken, ja super, was predigt ihr eigentlich oder was lebt ihr? Also das würde mich unglaubwürdig machen, nicht nur den Blick auf jene Predigt, sondern auf alle Predigten. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für jeden Ältesten, aber auch für jeden Leiter in der Gemeinde, ist darum die Vorbildfunktion. Wer diese Vorbildfunktion in besonderen und wichtigen Bereichen nicht ausfüllen kann oder will, der soll darum auch kein Leiter sein. Das ist etwas Wichtiges und da muss man sich wie entscheiden, ja, was ist mir wichtiger, mein Dienst in der Gemeinde, wo ich effektiv auch Vorbildfunktion habe, oder dieses eine Ding oder was es auch ist, das eben zwischendrin steht. Und das ist wie etwas Wichtiges, weil wir vertrauen uns gegenseitig Menschen an, also auch wir als Leitungsteam, wir setzen Menschen ein und das hat Auswirkungen und darum möchten wir, dass das Vorbild im grundsätzlichen Bereich da ist. Natürlich, wir können nie alles richtig machen, aber in wichtigen Bereichen ist das Vorbild entscheidend. Dass wir als EGA Älteste haben, die bereit sind, eine Verantwortung zu übernehmen, ist darum ein großes Geschenk. Und ich möchte an dieser Stelle einfach euch ganz herzlich danken, dem Jürg, dem Urs, dem Walti, dem Natus, dem Reini. Herzlichen Dank, dass ihr bereit seid dafür. Ich bin gerne mit euch unterwegs, es ist spannend. Es ist auch gut, dass wir uns auch zwischendurch mal ein bisschen finden müssen in gewissen Punkten. Also wir sagen nicht einfach zu allem Ja und Amen, sondern wir fighten auch auf gute Art und Weise. Ich schätze es sehr. Und nun ist es aber so, dass wir als Älteste immer wieder auf unterschiedlichste Hilfen angewiesen sind. Und dazu gehören ganz besonders die Diakone. Die Bibel zeigt uns, wie ist Gott auf die Idee der Diakone überhaupt gekommen. Wir tauchen ein kurz ins Kapitel 6 der Apostelgeschichte. Das ist etwa ein paar Monate nach Pfingsten. Wir wissen nicht genau, wie viele Monate, aber nach ein paar Monaten. Und die Ausleger gehen davon aus, dass die Gemeinde inzwischen etwa 20.000 Mitglieder hatte, also Gläubige hatte. Ja, stellt euch mal vor, in wenigen Monaten von 120 Personen an Pfingsten auf 20.000. Das war schön, aber weiß ich, herausfordernd für das Gemeindeleben. Das war also enorm. Und jetzt lesen wir hier 4 Verse, 1 bis 4. Damals vermehrte sich die Zahl der Jünger ständig. offensichtlich. Ja. Doch gab es auch Unzufriedenheit in der Gemeinde. Die Hellenisten, das sind die griechisch sprechenden Juden, die außerhalb von Israel geboren waren, die Hellenisten beschwerten sich nämlich über die Hebräer. Die Hebräer waren diejenigen, die in Israel geboren waren, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die 12 die ganze Versammlung der Jünger zusammen und sagten, es ist nicht richtig, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Seht euch deshalb nach 7 Männern unter euch um, liebe Brüder, denen wir diese Aufgabe übertragen können. Sie müssen einen guten Ruf haben und mit dem Heiligen Geist und mit Weisheit erfüllt sein. Wir selbst werden uns weiterhin dem Gebet und der Weitergabe des Wortes Gottes widmen. Also angesichts dieses rasanten Wachstums war es irgendwo wie naheliegend, dass es auch Schwierigkeiten geben muss. Und damals wurden die armen Witwen der Gemeinde unterstützt durch Essensgaben. Das war also vorbildlich. Aber genau hier gab es Schwierigkeiten. Die Hellenisten, eben die ursprünglich außerhalb von Israel lebten und ein Stück der griechischen Kultur übernommen haben, und dann die Hebräer, diejenigen in der Gemeinde, die jegliche Öffnung gegen außen andere Kulturen ablehnten. Und das war schon mal ein ziemliches Spannungsfeld. Und doch nun wurden die hellenistischen Witwen bei der Essensausgabe übersehen und so begannen die Hellenisten zu murren. Murren, speziell mitten in einer Erweckung gab es Spannungen, also das kann auch dort vorkommen. Und schließlich kam das Murren den Aposteln zu Ohren. Und ich habe so gedacht, wahrscheinlich wäre es den Aposteln lieber gewesen, es hätte gar nie ein Murren gegeben, sondern eine direkte Ansprache. Lieber Apostel, wir haben hier ein Problem, können wir mal schauen. Aber warum auch immer, es gab dieses Murren, aber es kam ihnen zu Ohren und sie merkten, wir haben ein Problem. Wir müssen die Gemeindestruktur erweitern, es liegt zu viel an uns. Wenn wir das auch noch übernehmen müssen, diese diakonische Verteilung der Essensgaben, das überfordert uns. Und die Gefahr ist, dass wir unsere Kernaufgabe vernachlässigen. Und was ist die Kernaufgabe? Der Text sagt uns das Wort Gottes und das Gebet. Die beiden Hauptaufgaben, dadurch blieben sie beständig in Gottes Gegenwart und konnten so die Gemeinde von Jesus leiten. Und darum suchten sie Lösungen. Sie suchten Lösungen. Übrigens, das ist damals wie heute noch eine Gefahr, dass wir Ältesten zu viel operativ arbeiten. Ja, aber auf jeden Fall, sie suchten eine Lösung und so führten sie die Diakone ein, die bestimmte Teilbereiche verantworteten. Und das ist ein Schlüsselmoment auch in der Entwicklung der Gemeinde. Die Gemeindestruktur hat sich erweitert. Und seitdem wurden in den neuen Gemeinden nicht nur Älteste, sondern auch Diakone eingesetzt. So beginnt Paulus zum Beispiel seinen Brief an die Philipper folgendermaßen: An alle Gläubigen in Philippi, an alle, die durch Jesus Christus geheiligt sind, samt ihren Ältesten und Diakonen, gehört dazu. Und in 1. Timotheus 3, dort, das ist ein Kapitel, da gibt es zuerst eine Auflistung, so Kriterien, die für Älteste wichtig sind, dass sie einen Dienst tun können. Dann unterhalb kommt Kriterien, die für Diakone wichtig sind, dass sie diesen Dienst tun können. Und der Begriff Diakon heißt im Griechischen Diakonos und meint einfach Helfer oder Diener. An vielen Stellen meint es das genau auch. Also wenn man dieses Wort liest, Diakonos, meint es oft einfach Helfer, Diener. Aber manchmal meint es eben auch diese Dienst, diese Stellung als Dienst, von der wir jetzt reden. Eben Diakon oder Diakonin. Und daran sehen wir auch, dass selbst, also hier jetzt auch ganz klar, auch Frauen für diesen Dienst berufen werden sollen. Und zwar ist die Frage jetzt, ja, wie können wir das jetzt begründen? Ist immer gut, wenn man Dinge auch begründen kann. Es ist ja so, dass dann zuerst die Auflistung der Kriterien der Ältesten kommen, dann diejenigen der Diakonen. Und dann kommt Vers 11 und hier heißt es, ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Also jetzt ist die Frage, sind jetzt damit Diakoninnen gemeint oder die Frauen der Diakone, von denen man gerade vorher die Rede hat? Und aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, wenn man sagt, das sind die Frauen der Diakone. weil die Frauen der Ältesten sind in diesem Kapitel auch nicht erwähnt. Und sie brauchen also keine besonderen Voraussetzungen zu erbringen, die Frauen der Ältesten, dass ihre Männer Älteste sein können. Und die Ältesten sind ja den Diakonen übergeordnet. Darum macht es ja gar keinen Sinn, dass es dann bei den Diakonen so sein soll. Also es ist eigentlich, die logische Erklärung ist, dass hier diese Frauen sind Diakoninnen. Und warum soll es denn, ja genau, und dazu steht in Römer 12, Vers 1, haben wir 16, Vers 1, hier heißt es, ich empfehle euch ausdrücklich unsere Schwester Phoebe, Diakonin der Gemeinde in Kenchrea. Natürlich könnte jetzt jemand sagen, ja gut, das kann man ja eben auch mit Diener übersetzen. Das ist einfach da ein Diener, Dienerin der Gemeinde in Kenchrea. Theoretisch könnte man das, aber es macht viel mehr Sinn, darauf hinzuweisen, dass es hier die Stellung als Diakonin gemeint ist. In der EGA sind wir 6 Älteste, und das ist im Vergleich zu anderen Gemeinden in ähnlicher Größe auch ordentlich bestückt, das ist gut. Und trotzdem sind wir auf Diakone, Diakoninnen angewiesen. Wir brauchen Ergänzung. Und wir haben als Leitungsteam gerade auch letztes Jahr uns intensiv mit dem Thema Leiterschaft auseinandergesetzt. Und wir haben gesagt, wir müssen diese Zwischenleitungsebene, eben diese Hauptleiter, diese Diakonenebene mehr gewichten. Und bei uns ist ja nicht diese Bezeichnung Diakon geläufig, das kommt auch nicht so darauf an. Bei uns ist Hauptleiter geläufig, das, man muss ja auch wissen, was man meint. Ob es das so oder so heißt, ist nicht ganz entscheidend. Und die Hauptleiter sind bei uns jene Personen, die entweder ein Team anleiten, das einen wesentlichen Einfluss in die Gemeinde hinein hat, oder auch eine Einzelperson, die einen entscheidenden Dienst mit einer besonderen Prägung macht. Und bei uns in der Gemeinde sind das diese Personen, die Hauptleiter, das ist einmal Tamara Blattmann, zusammen mit Donatus Strebel leitet sie das Musikteam. Dann haben wir Hauptleiterin bei den Füchsli und Schäfli Ruth Witzig, die 0- bis 5-Jährigen. Dann bei den Megakids, 1. bis 6. Klasse Arian Kaspar, Unti, Patrick Maurer, dann Alex Fröhlich bei der Jugend und David Philippi ist bei der Jungschar und ich sehe das in Klammern, das ist darum, weil er eigentlich nicht bei uns in der Gemeinde ist, er geht in Schlieren in die Gemeinde, darum ist es eine Zwischenform, aber er ist trotzdem Hauptleiter der Jungschar und wir arbeiten mit ihm zusammen, da sind wir sehr froh. Und wir haben uns dieses Jahr auch schon zweimal mit unseren Hauptleitern getroffen und haben auch teilweise ihre Meinung, holen wir ab zu gewissen Dingen. Was haltet ihr davon? Wie seht ihr das? Also, dass wir als Leitungsteam uns dann wie auftun und ganz bewusst auch ihre Meinung abholen wollen. Wir wollen mit ihnen auch im Austausch bleiben, wollen auch Schulungen auch mit ihnen haben, teilweise. Und heute Morgen, also jetzt dann nachher, möchten wir ganz besonders auch für unsere Hauptleiter beten, wollen sie segnen, auch gerade vor der Gemeinde. Es ist ein Geschenk für uns als Gemeinde, dass es sie gibt. Und je stärker und reifer diese Hauptleitungsebene ist, und wir können da durchaus noch weiter arbeiten daran und das entwickeln, aber je mehr das ist, desto mehr Boden ist da, damit die Gemeinde gesund wachsen kann. Die Hauptleiter sind quasi wie der verlängerte Arm von uns Leitungsteam, genauso wie wir Leitungsteam der verlängerte Arm von Jesus Christus sind. Und darum bitten wir euch als Leitungsteam um zwei Dinge. Das eine ist, akzeptiert die Leiterschaft unserer Hauptleiter und unterstützt sie. Mal ganz grundsätzlich, akzeptiert sie. Und das zweite, bitte betet auch für sie und ihren Dienst. Das tut ihrer Gemeinde, unserer Rega, einen ganz wichtigen Dienst. Vielen herzlichen Dank. Aus den Ausführungen merken wir auch, Diakone, Hauptleiter, die werden nicht einfach so von irgendjemand eingesetzt. Das ist nicht eben demokratisch oder so, oder dass man sich wie selber einsetzt, ich bin jetzt Hauptleiter von dieser Gruppe, oder die Gruppe sich selber einen Hauptleiter gibt, sondern dass das eigentlich vom Leitungsteam herkommt. Also man kann natürlich vorschlagen, du wer das, und dann das Leitungsteam möchte gerne diese Verantwortung auch ausleben, dass sie dann Frauen und Männer in seinen Hauptleitungsdienst beruft. Nun, gegen Schluss die Frage, wie siehst du Leiterschaft in unserer Gemeinde? So die Frage der Ältesten, der Diakone. Siehst du das als etwas, als jemand, der dir deine Freiheit ein Stück weit beschneidet oder als Geschenk Gottes? Und bist du bereit, dich mitnehmen zu lassen und diese gottgegebene Leiterschaft zu unterstützen, auch im Gebet? Das wäre sehr, sehr kostbar. Ein letzter Gedanke noch, ein kurzer Gedanke. Wenn wir von Gemeindebau reden und von Leiterschaft, dann ist etwas ganz wichtig. Dann dürfen wir das nie vergessen, nämlich Jesus baut seine Gemeinde. Und ich glaube, das kann man nie genug betonen. Matthäus 16, Vers 18 steht das. Das ist das Grundprinzip im Gemeindebau. Und darum muss Jesus unsere Nummer 1 sein, persönlich, aber auch als Gemeinde. Und wenn er unsere Nummer 1 ist, dann haben wir ein volles Ja zu der Leiterschaft, die uns das Neue Testament lehrt. Amen. Und ich freue mich jetzt. Ich möchte jetzt die Hauptleiter nach vorne bitten, die wir vorher da vorne gesehen haben. Kommt bitte nach vorne. Tamara Blattmann kann leider nicht da sein. Also kommt. Hier Ruth, Arian, Pede sollte von oben runter kommen. Holt euch, ist sehr geholt worden. Das wäre super. Alex, David, genau. Wir möchten gerne für euch beten. Wir warten noch ein bisschen, der Pede kommt auch noch. Genau. Und das ist wie so ein Zwischenstand, das heißt nicht, dass es in 2 Jahren noch gleich ist, das kann sich auch erweitern oder sonst verändern, das ist einfach der jetzige Stand, wo wir unterwegs sind. Genau, da kommt der Paddy. Kannst du gerade für dich kommen, Paddy? Genau. Ja, wir möchten miteinander beten für unsere Hauptleiter und ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, Herr, danke, dass du uns zeigst in der Bibel, wie du dir die Leiterschaft vorstellst. Du redest von Ältesten, du redest von Diakonen, Diakoninnen. Und Herr, es ist ein Geschenk, dass wir in unserer Gemeinde beides haben dürfen. Und jetzt wollen wir in besonderer Weise einfach auch für unsere Hauptleiter beten. Wir wollen dir Danke sagen für jedes Einzelne, für Tamara, die jetzt nicht da sein kann, dass du sie berufen hast, dass du das in das Herz geleitet hast und dass sie sich engagieren in unserer Gemeinde, dass sie auch sie bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen, als jetzt vielleicht sonst jemand. Und bitte, du sie segne, du sie leite mit deinem Geist, dass sie immer wieder sehen können, was ist dran für sie, für ihre Gruppe, dass sie sich motivieren lassen von dir her und dass sie einen grossen Unterschied machen im Leben von anderen. Du einfach auch prophetisch, vielleicht bewusst Sachen ins Herz legen, wo sie genau dann ins Schwarze treffen, bei bestimmten Leuten. Auch gerade bei den Gruppen, wo sie unterwegs sind. Herr, wir brauchen immer wieder auch dein Vorangehen und deine Sicht und deine Liebe und deinen Schutz. Wir bitten auch Schutz für sie und ihre Familien. Danke viel, viel mal, dass du in unserer Mitte bist und deine Gemeinde baust. Amen. Amen.